In diesem Podcast sprechen wir über HIV, AIDS und damit verbundene Erfahrungen wie Diskriminierungen. Höre die Folge nur, wenn du dich bereit dafür fühlst. Es ist Dezember 1995. Die AIDS-Hilfe Bern feiert in der Dampfzentrale Bern ihr 10-Jahres-Jubiläum. Es gibt ein kulturelles Programm und Auftritte von bekannten Persönlichkeiten. Mittendrin Bea Ebersold, seit kurzem Geschäftsleiterin der AIDS-Hilfe Bern. Irgendwann nähert sich ihr ein Security.
Und dann hat man mir plötzlich gesagt, wir dürfen niemanden mehr reinlassen.
Bea ist verdutzt. Was niemanden reinlassen? Wir sind doch die AIDS-Hilfe und bei uns sind alle willkommen. Darum gehe es nicht, sagt der Security.
Es sind 1000 Menschen drin. Es geht nicht mehr von der Sicherheit.
Die Dampfzentrale ist komplett voll. Voll von Menschen, die die AIDS-Hilfe Bern unterstützen. Sich mit den Menschen solidarisieren, die mit HIV leben oder die an AIDS erkrankt sind.
Da war ich natürlich platt, weil ich gedacht habe, was?
Dieser Abend in der Dampfzentrale ist für Bea ein Schlüsselmoment.
Zu merken, doch, man wird getragen von einer großen, interessierten Menge von Bewohnenden dieser Stadt. Das hat schon sehr viel Motivation gegeben.
Motivation, sich von dieser Krankheit nicht unterkriegen zu lassen, weiterzukämpfen. Auch wenn es manchmal unglaublich hart sein kann. Wie hart, das erlebt Bea am eigenen Leib. Viele Menschen aus ihrem Umfeld sterben an AIDS.
Wenn man diese Zeit nicht erlebt hat, ist das fast unvorstellbar. Ja, ich habe viele, auch nahe Menschen, also Menschen, die unterwegs dann eben zu Freunden wurden, verloren. Aber auch gleich viele sicher, die, zu denen man einen beruflichen Kontakt hatte.
Kurz vor dem 10-Jahres-Jubiläum der AIDS-Hilfe Bern verliert sie auch ihren Mann. Nach 10-jähriger Krankheit, voller Hoffnung und Enttäuschung. Und nur ein paar Monate, bevor 1996 die erste wirksame Therapie auf den Markt kommt. Das ist Fuck, Fight, Care. Der Podcast der AIDS-Hilfe Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede in Zusammenarbeit mit Radar RP. Mein Name ist Manuel Diener. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte von HIV in der Schweiz. Wir sprechen mit Menschen, die den Ausbruch der AIDS-Epidemie miterlebt haben und selbst betroffen waren. Mit Menschen, die keine Berührungsängste hatten und die gegen das Virus und gegen die Stigmatisierung gekämpft haben. Und mit Menschen, die heute mit HIV leben. Folge 2 – Fight. «1995, als in der Dampfzentrale Bern das 10-Jahres-Jubiläum der AIDS-Hilfe Bern stattfindet, ist die Situation höchst angespannt. Ein Jahr zuvor hat die AIDS-Epidemie in der Schweiz ihren Höhepunkt erreicht. 686 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben. Trotz der hohen Fallzahlen werden Gelder gekürzt. Bei der AIDS-Hilfe Bern kommt es zu einer Restrukturierung. Für Bea Ebersold, die neue Geschäftsleiterin, eine sehr herausfordernde Zeit. Auch persönlich. Denn sie trauert um ihren Mann, der am 1. September 1995 an den Folgen von AIDS gestorben ist. Die beiden kennen sich schon seit der Schule. Zunächst sind sie befreundet, später führen sie eine Liebesbeziehung. Diese geht in die Brüche, weil ihr Mann endlich realisiert und dazu stehen kann, dass er schwul ist.
Er hatte ein relativ spätes Coming-out, das hat dann auch zu einer Trennung geführt.
Die beiden bleiben auch nach der Trennung eng verbunden.
Und ich habe immer gesagt, eigentlich war es die große Liebe.
In den 80er Jahren arbeiten sie zusammen in einer therapeutischen Wohngemeinschaft für drogengebrauchende Menschen. Das ist auch der Ort, wo Bea zum ersten Mal mit HIV in Berührung kommt.
Wir haben 1985, als die ersten Tests möglich waren, alle Klientinnen und Klienten getestet und aus Solidarität auch uns Mitarbeitende.
Als ausgebildete Pflegefachfrau führt sie die Tests durch.
Das war damals, wenn wir heute vergleichen mit Schnelltests und allem Möglichen, das war damals eine lange Sache, 10 Tage Wartezeit, bis man die Testresultate erhielt. Niemand hatte mich darauf vorbereitet, wie das dann ist, diese Diagnose mitzuteilen. Von Datenschutz schon gar keine Rede. Ich habe da selber etwas gebastelt.
Und dann kommt der Schock. Der Test ihres Mannes ist positiv.
Wir haben geweint, es war sehr traurig.
Doch auch Erleichterung mischt sich in das Gefühlschaos.
Aha, das ist es jetzt, was schon Beschwerden verursacht hat. Weil die waren bei den dann auch positiv getesteten Klientinnen und Klienten und bei ihm doch schon vorhanden.
Die Beziehung der beiden vertieft sich. Sie heiraten aus pragmatischen Gründen. Denn nur als Partnerin hat Bea das Recht auf Informationen über seinen Gesundheitszustand. Dieser verschlechtert sich kontinuierlich, bis Beas Mann 1995 schließlich stirbt.
Es gibt ja so Phrasen, die Jahre mit Leben füllen und nicht das Leben mit Jahren, oder? Das sind so abgedroschene Floskeln. Aber in diesem kurzen Leben habe ich eigentlich diese Erfahrung doch schon auch gemacht. Er hatte sein Leben gefüllt. Es war einfach zu kurz.
Besonders bitter, wenige Monate später kommen die ersten wirksamen Medikamente auf den Markt.
Das war natürlich die große Frage. Ach, warum hast du es nicht geschafft? Bis drüber hinaus?
Bea fährt mit FreundInnen in ein Nebental des Machatals. Gemeinsam streuen sie seine Asche in einen Fluss und nehmen Abschied. Später machen sie zusammen ein Panel, aus dem ein Quilt wird. Ein Quilt ist eine Art Patchwork-Decke, die aus 8 Panels besteht. In den USA und Großbritannien haben Quilts als Erinnerungs- und Erbstücke eine lange Tradition. Die AIDS-AktivistInnen haben sich diese Tradition angeeignet, um die Menschen, die an AIDS gestorben sind, würdevoll zu verabschieden.
Each panel of this huge 2-city-block quilt bears the name of someone who has died of AIDS.
Wir kennen die ersten Berichte aus San Francisco, fast zeitgleich natürlich bei uns auch. Aber dort war dann auch das Anliegen, ein Ritual zu finden, auch ein Panel zu besticken, gerade für Menschen, die eben kein adäquates Grab bekommen haben.
Kein adäquates Grab, weil Menschen, die an AIDS gestorben sind, bisweilen wie Aussätzige behandelt wurden. Die Angst vor einer Ansteckung wog schwerer als die Menschenwürde. Jedes Panel eines Quilts ist etwa so groß wie ein Grab, also ca. 90 auf 180 cm, und steht für einen Menschen, der sein Leben durch AIDS verloren hat. Die Idee ist, dass Angehörige das Panel der verstorbenen Person gestalten.
Somit war eine Möglichkeit der Erinnerungskultur für die Hinterbliebenen, zuerst mal dieses Tuch zu besticken und später in diesen Ritualen auch auf die Menschen aufmerksam zu machen und auch auf die Menge der Menschen.
Wenn keine Angehörigen da sind, übernehmen das oft AktivistInnen oder Mitarbeitende der AIDS-Hilfen. Das bekannteste Beispiel ist der AIDS Memorial Quilt. Ein Gemeinschaftskunstwerk, das 1987 in San Francisco begonnen wurde und bis heute weitergeführt wird. Mittlerweile sind es fast 50.000 Panels. Crazy, oder? Du musst es mal googeln, es ist richtig eindrücklich. Bei Gedenkfeiern werden die Namen aller Verstorbenen laut vorgelesen.
Große Quiltrituale in Washington D.C., wo die ganze Mall, also vom Capitol, ist ja so eine große, große grüne Wiese. Da sind dann nicht nur ein Quilt, da sind vielleicht Hunderte oder noch mehr Quilts aufgefaltet worden. Und wenn dann diese Namen runtergelesen werden, das dauert dann Stunden, dann wurde dir so bewusst, wie viele Menschen eben an HIV gestorben sind. Beim Panel für meinen Mann sind wir nach Südfrankreich gereist, haben ein Haus gemietet, haben eine Nähmaschine mitgeschleppt und den Stoff und alles und haben dort eine Woche Ferien gemacht und zusammen das Panel gestaltet. Das haben wir gefunden, das sei passend für ihn.
Doch viel Zeit zum Trauern bleibt Bea nicht. denn es gibt viel zu tun.
Und zu hadern und zu fragen, ja warum und so, das war irgendwie müßig und auch nicht unser Umgang damit.
Ihr Umgang ist eher weiterkämpfen, etwas bewirken. Das war auch ursprünglich der Grund, warum sie 1988 bei der AIDS-Hilfe Bern zu arbeiten begann. Zunächst ehrenamtlich, dann festangestellt.
Das war ja, das tönt schwierig jetzt, aber das war ja auch stimulierend. Wir waren ja ein bisschen auch Heldinnen und Helden, weil wir haben da etwas Großes geschaffen. Ich glaube, das ist nicht unbekannt. In herausfordernden Zeiten kann man auch so eine Art über sich selbst hinauswachsen.
Über sich hinauswachsen, das müssen die Mitarbeitenden der AIDS-Hilfen. Denn als wäre das Virus nicht schon ein genug harter Gegner, treten auch noch andere Gegner auf den Plan. Allen voran die Angst in den Köpfen der Menschen. Diese Angst spürt Bea bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2020.
Wir hatten ja ein Beratungstelefon, das heiß lief jeden Tag. Und da kamen die unmöglichsten Fragen. Also ich bin im Schwimmbad neben einem Menschen geschwommen, der hat ein bisschen schwul ausgesehen. Hat das jetzt etwas gemacht? Das ist jetzt eines der Extrembeispiele, aber die waren zuhauf so, fast bis zum letzten Tag.
Bea meint ihren letzten Arbeitstag.
Kamen Fragen, die schon 20 Jahre vorher kamen.
Gegen die Angst hilft bisweilen weder Wissen noch Aufklärung.
Ich glaube, die Erkenntnisse, was sind die Übertragungswege und wie schützt man sich, die waren sehr bald bekannt. Der Umgang der Menschen damit war so vielfältig, wie Menschen sind. Da kann man auch wieder eben die Covid-Pandemie als Vergleich hinziehen. Da wussten wir auch sehr schnell, wie man sich schützen kann. Aber die Ängste sind unendlich unterschiedlich gewesen. Und bei HIV war das so.
Manchmal sind die Gegner der AIDS-Hilfen aber nicht so diffus wie die Angst, sondern Gegner aus Fleisch und Blut. Mächtige Personen zum Beispiel.
Wir hatten die Möglichkeit, in der Justizvollzuganstalt Witzwil Informationsveranstaltungen zu machen. Das war damals quasi schon revolutionär, dass wir das konnten. Wir konnten das auch in verschiedenen Sprachen anbieten. Und von Anfang an war aber ganz klar vom Direktorium, Spritzen abgeben ist kein Thema innerhalb dieser Gefängnismauern.
Also saubere Spritzen, damit sich die Gefangenen beim Drogenkonsum nicht mit HIV anstecken. Denn eine Übertragung auf diesem Weg ist damals, 1993, noch viel häufiger als heute.
Und wir haben dann auch eine Gesprächsgruppe angeboten für betroffene Insassen und haben dann zum Teil auch gehört, wie Drogen konsumiert werden in diesem Knast mit irgendwelchen umgebauten Kugelschreibern und so weiter. Und dann haben wir vereinzelt Spritzen abgegeben, obwohl das ja höchst verboten war. Und es ist natürlich aufgeflogen und wir aus dem Knast rausgeflogen.
Für Bea war das eine sehr schlimme Erfahrung.
Wir wollten ja eigentlich Gesundheit bewahren und Leben retten und wir sahen uns einer Wand von natürlich auch mächtigeren Entscheidungsträgern gegenübergestellt, die das verhindert hatten. Wir haben sogar ein Gutachten erstellen lassen, dass das Recht auf Schutz auch innerhalb der Gefängnismauern gewährleistet sein muss.
In den darauf folgenden Jahren setzt sich diese Haltung allmählich durch. Heute sind saubere Spritzen absolut selbstverständlich. Dank dieser Maßnahme gibt es heute kaum mehr Übertragungen von HIV beim Drogenkonsum. Andere Gegner, mit denen sich Bea rumschlagen muss, sind religiöse Kreise. Zur Klarstellung: Zahlreiche religiöse Institutionen leisten während der AIDS-Epidemie wichtige Unterstützung, besonders die Landeskirchen. Doch gewisse Gruppen wollen zum Beispiel den Kondomgebrauch verbieten.
Ich hatte persönlich sogar mal eine Klage am Hals wegen der Verbreitung von pornografischer Literatur, als wir eine Coming-out-Broschüre in die Schulen geschickt haben. Aufklärung war ja nie nur die Übertragungswege, sondern es war ja auch eben die Verhinderung von Diskriminierung, gerade auch von schwulen Jugendlichen, oder sie unterstützen bei ihrem Coming Out.
Das passiert nicht etwa in den 80er oder 90er Jahren, sondern 2005. 2005. Und 2025 muss das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde der gleichen Kreise abweisen, wegen einer Broschüre für Jugendliche zum Thema Sex. What the fuck? Und schließlich der absolute Endgegner aller AIDS-Hilfen, Zahnarztpraxen.
Das ist fast bis zum Schluss meiner beruflichen Karriere fast schon sagen Running Gag gewesen.
Wobei lustig war es für Bea überhaupt nicht. Viele Zahnarztpraxen hatten übertriebene Vorsichtsmaßnahmen. Menschen, die mit HIV lebten, wurden oft nur zu Randzeiten behandelt, damit man doppelt und dreifach desinfizieren konnte. Obwohl medizinisches Fachpersonal wissen müsste, dass die normalen Hygienemaßnahmen ausreichen, um eine Übertragung zu verhindern. Zumal in der Schweiz fast alle Menschen, die mit HIV leben, in Therapie sind. Und wir wissen aus Folge 1, Medikamente senken die Viruslast so stark, dass HIV nicht einmal mehr nachweisbar ist, geschweige denn weitergegeben werden kann.
Da haben wir sehr viel probiert, inklusive Vorlesungen bei den Studierenden.
Doch das Unwissen oder die Weigerung, an Fakten zu glauben, hielt sich hartnäckig.
Das kann ich nicht einordnen, warum das dort so ist.
Bis heute sammelt der Rechtsdienst der AIDS-Hilfe Schweiz Diskriminierungsfälle aus dem ganzen Land. Das Gesundheitssystem ist Spitzenreiter. Aber viele Formen der Diskriminierung haben zum Glück kontinuierlich abgenommen. Zum Beispiel im Berufsleben. Der Kampf hat sich gelohnt. Doch es gibt auch Formen der Diskriminierung, die erst allmählich sichtbar werden. Ein Beispiel sind Asylsuchende und Sans-Papiers, die in der Schweiz mit HIV leben. Sie haben einen schlechten Zugang zu medizinischer Betreuung. In Asylzentren ist die medizinische Versorgung aus Kostengründen auf ein absolutes Minimum reduziert. Es ist den einzelnen Zentrumsleitungen überlassen, wie stark sie sich engagieren. Ob sie zum Beispiel Kondome zur Verfügung stellen, Kurse zu sexueller Gesundheit anbieten oder vertrauliche HIV-Tests ermöglichen. Bei Sans-Papiers ist die Situation noch prekärer, da sie in der Schweiz nicht offiziell angemeldet sind.
Da haben wir im Kanton Bern zum Glück sehr früh mit dem Kanton auch eine Einigung gefunden, dass HIV-positive Sans-Papiers, die wir betreut haben, konnten wir mit Kosten, die der Kanton übernommen hat, eine Krankenkasse abschließen, damit sie auch versorgt werden. Das wäre jetzt ein gutes Beispiel, wie man dem begegnen kann.
So viel zu den Herausforderungen in der Schweiz. Weltweit sieht die Situation nochmals ganz anders aus. Aktuell leben 40 Millionen Menschen mit HIV. Und jedes Jahr sterben immer noch über 600.000 Menschen an AIDS, obwohl es seit bald 30 Jahren wirksame Medikamente gibt. Die Weltgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, dass es bis 2030 keine HIV-Neuansteckungen und keine Erkrankung an AIDS mehr gibt. Doch nachdem Donald Trump die Entwicklungsgelder radikal zusammengestrichen hat, rückt dieses Ziel in weite Ferne. Und europäische Länder, auch die Schweiz, folgen hier Trump und streichen Hilfsgelder, statt diese zu erhöhen.
Also da sind Millionen von Menschen jetzt gefährdet, nicht mehr Zugang zu Therapien zu haben. Also da kommt etwas auf uns zu, das ist jetzt noch gar nicht absehbar.
Am liebsten würde Bea helfen, kämpfen, irgendwo anpacken. So wie in ihren fast 30 Jahren bei der AIDS-Hilfe Bern, wo es immer etwas zu tun gab, wo sie etwas bewirken konnte. Doch jetzt, 5 Jahre nach ihrer Pensionierung, fühlt sie sich oft ohnmächtig.
Ich kann ja nichts tun. Das lähmt mich, das macht mir Angst. Und ich muss wirklich mir immer wieder Mühe geben, Kraft in der Natur, mit meinem Umfeld zu schöpfen und den Glauben irgendwie nicht zu verlieren, aber ich habe ihn schon ein wenig verloren, dass das gut kommt.
Schnitt. Brüssel im August 2025. Es ist ein glühend heißer Sommertag. Espérance ist müde.
Ich habe keine Arbeit, ich mache nichts, ich schlafe nur. Das Leben ist wirklich nicht einfach.
Esperance ist 48 Jahre alt, Pflegefachfrau und stammt aus Burundi. 2022 flüchtet sie in die Schweiz, weil es in Burundi nicht mehr sicher ist für sie. Esperance will ihrem Vater ein würdevolles Grab verschaffen. Er wurde 1993 in den Wirren des Bürgerkriegs zwischen Hutu und Tutsi erschossen. Wegen des Grabes wird sie zur Zielscheibe ethnischer Feindseligkeiten. Sie selbst ist Tutsi und Hutu-Personen bedrohen sie und greifen sie auf offener Straße an. Sie bekommt Angst und verlässt das Land. 2,5 Jahre ist sie in der Schweiz im Asylverfahren. Anfang 2025 wird ihr Antrag abgelehnt. Sie flieht weiter nach Brüssel.
Es ist traurig, weil ich 2,5 Jahre verloren habe. Ich hatte die Hoffnung, dass ich Asyl bekommen würde. Ich konnte nicht in das Rückkehrzentrum in der Schweiz gehen, weil ich immer Angst habe, dass man mich jeden Moment abschiebt.
Esperance lebt mit HIV. Wie Bea vorher gesagt hat, Asylsuchende haben nach wie vor einen schlechten Zugang zu medizinischer Betreuung. Das ist bei Esperance zum Glück nicht der Fall. In der Schweiz hatte sie immer Zugang zu HIV-Medikamenten. Und auch in Brüssel bekommt sie ihre Tabletten, dank der gut vernetzten Arbeit der AIDS-Hilfen. In Berührung mit HIV kommt Esperance erstmals während ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau in Burundi.
Während meiner Ausbildung habe ich ein Praktikum in einem Spital in Gitega gemacht. Dort habe ich zum ersten Mal Menschen gesehen, die das Stadium von AIDS erreicht hatten. Das war wirklich beängstigend, weil sie isoliert waren. Man hatte Angst, sie zu berühren. Sogar der Arzt sagte uns, dass wir die AIDS-PatientInnen nicht berühren sollten.
Damals werden AIDS-Kranke wie Aussätzige behandelt.
Die AIDS-PatientInnen wurden in der Gesellschaft, in den Familien ausgestoßen. Sie aßen nicht vom gleichen Teller, sie trugen nicht die gleichen Kleider. Bei uns in Burundi ist es üblich, alles zu teilen. Aber diese AIDS-PatientInnen waren isoliert. Sie wurden von allen abgelehnt, sogar im Spital.
Im Jahr 2000 bekommt Esperance eine Tochter. Sie ist überglücklich. Doch schon bald wird sie von Sorgen geplagt. Die Tochter hat immer wieder hohes Fieber und starke Schmerzen. Die Ärzte testen vieles und finden nichts. Erst nach längerer Zeit kommt ein Arzt auf die Idee, einen HIV-Test zu machen.
Damals dachte man nicht, dass es eine ernsthafte Krankheit war, für die man einen Test machen könnte.
Dann die Hiobsbotschaft. Der HIV-Test ihrer Tochter ist positiv. Damit ist klar, dass Esperance selbst auch mit HIV lebt.
Als ich das erfuhr, hatte ich Angst. Ich weinte. Ich befürchtete, dass meine Tochter sterben würde. Ich sah den Tod meines Kindes und meinen eigenen Tod vor mir. Von Tag zu Tag verlor ich an Gewicht. Ich habe mehrere Jahre in Angst gelebt.
Das alles passiert im Jahr 2000 und HIV ist eigentlich kein Todesurteil mehr. Seit 1996 gibt es eine wirksame Therapie. Doch in Burundi gibt es nicht genügend Medikamente. Man bekommt diese erst, wenn die Anzahl Abwehrzellen unter einen gewissen Wert fällt. Sowohl die Tochter von Esperance als auch Esperance selbst sind über diesem Grenzwert. Deshalb bekommen beide vorerst keine Medikamente.
Es war wirklich kompliziert. Ich habe laut geschrien und verlangt, dass zumindest meinem Kind Medikamente gegeben werden. Es gab nicht einmal Medikamente für Kinder. Es war wirklich schrecklich. Man gab uns nur Bactrim.
Bactrim ist ein Antibiotikum. Das hilft vielleicht gegen bakterielle Infektionen, die aufgrund des geschwächten Immunsystems auftreten. Aber sicher nicht direkt gegen HIV. Es ist also reine Symptombekämpfung. Die Tochter von Esperance beginnt, erste Anzeichen einer AIDS-Erkrankung zu entwickeln.
Sie wurde in der Schule diskriminiert. Alle tuschelten, die Tochter von Esperance, sie hat AIDS. Das war eine schwere Zeit für mich.
Esperance ruft in einer Klinik an, in der ein ehemaliger Studienkollege von ihr arbeitet. Sie fleht die Ärzte an, ihrer Tochter HIV-Medikamente zu geben. Sie willigen ein. Hätte Esperance keine Connections gehabt, wer weiß, ob ihre Tochter heute noch leben würde. Doch HIV hat bereits sehr viel Schaden angerichtet. Die Tochter von Esperance hat aufgrund der Infektion eine geistige Beeinträchtigung. Sie lebt nach wie vor in Burundi bei ihrer Großmutter. Ob sie die HIV-Medikamente wirklich zuverlässig nimmt, das weiß Esperance nicht.
Das ist etwas, das mir immer noch zu schaffen macht, das ich nicht ertragen kann.
Noch in Burundi spezialisiert sich Esperance auf die Betreuung von Menschen, die mit HIV leben. Sie beginnt in der HIV-Abteilung des Spitals von Gitega zu arbeiten. Die Arbeit hilft ihr, besser mit der eigenen Situation umzugehen.
Meine Arbeit hat mir wirklich geholfen. Ich konnte den PatientInnen helfen, weil wir in der gleichen Situation waren. Ich liebte meine PatientInnen. Ich liebe sie immer noch.
Gegenüber ihren PatientInnen spricht Esperance offen darüber, dass sie mit HIV lebt. Diese Offenheit hilft den PatientInnen, die Diagnose besser einzuordnen.
Einmal weigerte sich ein 16-Jähriger, die Medikamente zu nehmen. Die Eltern kamen weinend zu mir und sagten, unser Sohn wird sich umbringen. Ich ging zu ihm nach Hause und sagte ihm die Wahrheit. Weißt du, ich lebe auch mit HIV. Ich habe ihm das gesagt, um ihm zu zeigen, dass auch medizinisches Fachpersonal krank werden kann.
Aktuell gibt es in Burundi zum Glück genügend Medikamente. Noch. Denn wie schon Bea gesagt hat, die gestrichenen Entwicklungsgelder könnten im globalen Süden wieder zu Engpässen führen. Dazu kommen in Burundi Vorurteile und Diskriminierung, die sich hartnäckig halten. HIV und AIDS sind nach wie vor ein großes Stigma. Das ist hochproblematisch, denn es führt dazu, dass Menschen keine HIV-Tests machen, sich nicht in Behandlung begeben oder die Medikamente nicht nehmen. Das Problem äußert sich vor allem bei Männern. Studien aus Südafrika zeigen, nur 56% der Männer, die wissen, dass sie mit HIV leben, beginnen eine Therapie.
Sie haben Angst, von anderen Menschen gesehen zu werden. Und deshalb haben sie Angst, ins Spital zu kommen, um ihre Medikamente zu holen.
Als Esperance noch als Pflegefachfrau in Burundi arbeitet, geht sie deshalb in gewissen Fällen zu den PatientInnen nach Hause, um die maximale Diskretion zu wahren.
Ich frage mich, was wohl passiert, jetzt, da ich nicht mehr da bin.
Wie schon in Burundi kämpft Esperance später auch in der Schweiz gegen Vorurteile und Unwissen. Sie gibt in Asylunterkünften Kurse über HIV, Familienplanung und sexuell übertragbare Infektionen. Sie verteilt Kondome in afrikanischen Geschäften. Und sie gibt Kurse an Hochschulen. In der Schweiz kann sie viel offener über HIV sprechen.
Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. In Burundi konnte ich nicht offen über mein Leben mit HIV sprechen. Ich hatte Angst, von meinen KollegInnen, der Gesellschaft und meiner Familie abgelehnt zu werden.
Doch der Kampf geht weiter. Ihr persönlicher Kampf, der Kampf um Asyl in Europa. Aber auch der Kampf gegen die Stigmatisierung von Menschen, die mit HIV leben. Bei Bea ist es derweil etwas ruhiger geworden, was das Kämpfen angeht. Das überlässt sie den jüngeren Menschen, denen sie aber doch noch etwas mitgeben will.
Ich würde jungen Menschen mitgeben wollen, dass sie auf ihrem Weg sich wirklich immer wieder gut die Frage stellen, ist dort, wo sie unterwegs sind, ist das wirklich auch stimmig für sie? Vielleicht auch sich mal ein bisschen hinzusetzen und alle Medien zur Seite zu legen und zu spüren, was interessiert mich im Leben, und gleichzeitig auch einstehen, wenn es mir sehr gut geht, für andere, denen es weniger gut geht. Das ist mir immer schon ein Anliegen geblieben und das würde ich auch jungen Menschen mitgeben.
Das war die zweite Folge von Fuck, Fight, Care. Ich bin Manuel Diener. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann klick auf Abonnieren, schreibe einen Kommentar oder gib uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir widmen Fuck, Fight, Care allen Überlebenden und Opfern der AIDS-Krise. Danke an alle, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Wenn du Fragen hast zu HIV oder anderen sexuell übertragbaren Infektionen, dann wende dich an die AIDS-Hilfe Schweiz. Den Kontakt haben wir in den Shownotes verlinkt. Fuck Fight Care ist ein Podcast der AIDS-Hilfe Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede in Zusammenarbeit mit Radar RP. Projektleitung AIDS-Hilfe: Florian Fock, Marlon Gattiker, Raphael Depalon. Konzept, Skript und Schnitt: Manuel Diener. Voiceover: Andrea Blatter. Originalmusik: Christina Baron. Mastering und Sounddesign: Lucia Vasella.